Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, mit kaum einer Anlageklasse kam man im vergangenen Jahr auf so hohe Renditen wie mit Kryptowährungen. Die Kurse von Bitcoin und Co. stiegen und stiegen. Doch inzwischen ist die Euphorie schon beinahe der Panik gewichen. Am Kryptomarkt kam es zu einem großen Crash. Wieder einmal, muss man ja sagen. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, warum Digitalwährungen gerade so stark unter Druck stehen, ob sie überhaupt halten, was sie versprechen und ob sie ihre großen Boomzeiten hinter sich haben. Ja, und um darüber zu sprechen, habe ich mir geballte Expertise aus Frankfurt zuschalten lassen. Philipp Sandner, er leitet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance und ist Experte in Sachen Kryptowährungen. Ja, Herr Sandner, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Ja, danke für die Einladung, Herr Frohn. Und ich freue mich, dass Sie das Thema jetzt hier auf die Agenda gesetzt haben, obwohl ja die Preise abgebrochen sind und dementsprechend auch so ein bisschen das
vielleicht gerade deshalb
Interesse, ja, und dementsprechend momentan auch so ein bisschen das Interesse verschwindet, das kann man nicht anders sagen.
Wir sehen das anders momentan, muss ich sagen, das Interesse steigt gerade, weil einfach so viel da passiert. Aber Herr Sandner, vielleicht mal so zum Einstieg eine Frage. Sie beobachten ja den Kryptomarkt ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wie viele Crashs haben Sie denn mittlerweile schon mitgemacht?
Ja, das ist eine spannende Frage und das deutet auch darauf hin, auf was wir besprechen heute. Man braucht schon ein dickes Fell. Wem die Volatilität zu nahe geht, wer dann nachts nicht schlafen kann, weil die Preise also wirklich Achterbahn fahren, der müsste sich eigentlich eher überlegen, Staatsanleihen oder irgendwas Langweiligeres zu kaufen oder dort zu investieren, weil die Volatilität, wie wir ja wissen, also wirklich enorm ist und wie viel Crashs habe ich schon erlebt. Ich glaube, ist es jetzt der vierte oder der dritte Crash in Summe und es ist halt wirklich immer wieder -50%, -60%, -70%, das schmerzt. Auf der anderen Seite geht es natürlich dann von niedrigem Niveau auch immer wieder nach oben. Und wir wissen ja auch, dass immer wieder neue Höhen erreicht worden sind. Also zum Beispiel im Jahr 2014 wurde erstmals der Preis von 1.000 US-Dollar durchbrochen. Dann im Jahr 2018 erstmals die Marke von knapp 20.000 erreicht. Dann im Jahre 2021, also letztes Jahr, die Marke 50.000, später dann 60.000. Also es ging dann schon immer wieder noch weiter hoch, aber trotzdem gab es immer diese unglaublichen Rücksetzer, die auch sehr stark aufs Gemüt schlagen, die aber auch dann sicherlich bei Ihnen für großes Interesse sorgen.
Absolut. Sie haben ja gerade schon das Bild verwendet, eine Achterbahn. Und das passt ja zu Kryptowährungen ziemlich gut. Also es geht immer mal runter, dann wieder hoch. Jetzt sind wir gerade wieder runtergegangen. Seit Jahresbeginn hat der Bitcoin ja die Hälfte an Wert ungefähr verloren. Ein bisschen mehr, meine ich sogar. Ja, auch am Aktienmarkt gibt es momentan große Verwerfungen. Aber Kryptowährungen, die reagieren ja noch deutlich sensibler. Warum ist das denn so?
Also letztendlich liegt es aus meiner Sicht an zwei großen Themen. Das eine ist, dass es eben sich um internationale Konstrukte handelt. Eine Aktie ist ja quasi was Nationales, ja. Es gibt Aktien wie Apple und Google, die sind international geworden, aber ansonsten so eine Aktie wie die Shop-Apotheke oder andere kleinere Werte, die sind quasi nur in wenigen Ländern und damit auch vom Markt her quasi beschränkt zugänglich. Der Bitcoin aber ist eben wie andere Kryptoassets ein technisches Objekt, was wirklich weltweit zur Verfügung steht, auch rund um die Uhr, also 24/7. Es gibt niemals eine Handelspause. Alle Leute agieren mit ein und demselben System, also mit ein und derselben Blockchain. Und gegeben diese Größe, also diese unglaubliche Internationalität, ist eben der Markt noch relativ klein, sodass eben dann auch deswegen diese relativ große Volatilität zu beobachten ist. Weiterhin gibt es wirklich große Themen, die eben noch Risiken bedeuten, teilweise regulatorische Eingriffe aus Europa oder potenziell auch aus Amerika. Letztes Jahr, wir erinnern uns, hatte ja China das Thema Kryptowährungen verboten. Gleichzeitig gibt es Geschäftsmodelle, wie wir gesehen haben, Terra Luna, Celsius und so weiter und so fort, die sehr wackelig gebaut waren, teilweise schlecht reguliert waren, die dann aber letztendlich den gesamten Kryptomarkt durcheinander wirbeln, bei einem weltweiten Markt wiederum von der Kapitalisierung relativ klein und dadurch entstehen diese unglaublichen Volatilitäten eben auf kurzfristiger Basis.
Ein wesentlicher Aspekt ist ja auch noch die Zinswende, die ja jetzt gerade beginnt. Also die US-Notenbank, die steht ja schon seit längerem unter Druck, wegen der hohen Inflation die Zinsen auch anzuheben und das tut sie ja auch jetzt. Das macht ja sicherere Anlagen wie Anleihen, Sie haben es ja gerade schon gesagt, wer die Volatilität von spekulativen Anlagen wie Kryptowährungen nicht aushält, der sollte vielleicht lieber in sicherere Anlagen wie Anleihen zum Beispiel investieren. investieren. Und das macht ja spekulative Assets wie Tech-Werte auch und vor allem Kryptowährungen unattraktiver. Jetzt haben wir ja schon gesehen, zum Jahresbeginn kam ja schon die Ankündigung, okay, die Fed wird die Zinsen anheben, auch schneller als gedacht. Haben die Anleger, die Kryptoanleger, die Auswirkungen der strafferen Geldpolitik vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt?
Nicht unbedingt, weil die meisten Kryptoanleger sind sehr langfristig unterwegs und bei aller kurzfristiger Volatilität muss man schon sehen, dass eigentlich langfristig die Technologie brillant funktioniert, sich auch langfristig verbreitet, das sehen wir an den Zahlen, und weiterhin eben auch langfristig in einem Aufwärtstrend begriffen ist. Also langfristig sehe ich hier wenig Probleme. Die Zinswende, die sie genommen haben, ist aus meiner Sicht auch gar keine Zinswende, weil wir haben eine Inflation von 8%. Weitere steigernde Inflationsmaßnahmen deuten sich schon an. Und da ist natürlich eine Zinserhöhung auf 0,5 oder 0,75% nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dementsprechend ist es vor allem eine Zinswende, die in unseren Köpfen stattfindet, aber von der mathematischen Seite her ist es nicht bedeutungsvoll, was da passiert. Aber es findet eben statt in unseren Gehirnen, in unserem Kopf, und vor dem Hintergrund hat es natürlich einen Effekt. Bei dem großen Abfall der Kryptowährungen, bei dem Kurssturz der letzten Wochen, ist letztendlich die Zinserhöhung aber aus meiner Sicht nur ein ganz kleiner Ausschlag gewesen. Mhm. Vor allem, was wir beobachtet haben, ist Folgendes: Es gab ein unglaubliches Deleveraging von den Kryptowährungen, das heißt auf gut Deutsch, dass viele Kryptowährungen auf Kredit gekauft waren. Dementsprechend wurden die Preise auch übertrieben hoch eingestuft, und jetzt ist dieses Deleveraging in Kraft getreten. Es ist quasi Luft aus dem Luftballon entwichen und in der Folge sind die Preise so ein bisschen in sich zusammengefallen, vielleicht auch auf ein gesundes Maß.
Also so eine Art Spekulationsblase ist dann geplatzt, oder wie würden Sie das sagen?
Ja, kann man so sagen. Aber wenn man sich den Luftballon vorstellt, dann ist der nicht insofern geplatzt, dass der jetzt quasi total schlaff am Boden liegt, dieser Luftballon, sondern der ist halt jetzt nicht mehr prall gefüllt, sondern ist halt einfach 30%, 40% Luft entwichen. Das ist so das Bild, was man haben muss.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Aber die langfristige Adoption setzt sich ja fort, und die Technologie jetzt auch gerade in dem DeFi-Space hat sich ja auch erwiesen, dass sie funktioniert. Und vor dem Hintergrund gibt es viele gute fundamentale Gründe, sich mit dem Thema weiterhin zu beschäftigen und auch optimistisch zu sein. Man muss halt wirklich immer bei Bitcoin, Ethereum und so weiter die langfristige Sicht der Dinge, also Adoption, Menschen, die in dem Bereich beginnen zu arbeiten, Firmen, die gegründet werden und so weiter, man muss diese langfristige Dimension abgrenzen von der kurzfristigen Dimension. Das ist das, was auf Tages- und auf Wochenbasis passiert, weil hier wirklich eine ganz große Inkongruenz existiert zwischen kurzer Frist und langer Frist.
Auf der anderen Seite haben ja auch Bitcoin und Co. massiv an Vertrauen verloren. Also neben den Zinssorgen brachte ja zum Beispiel auch der Crash beim Stablecoin des Terra-Netzwerkes den Markt ziemlich im Wanken. Das war ja im Mai. Und wir erinnern uns, da ist ja genau das passiert, was bei einem Stablecoin ja eigentlich nicht passieren darf. Er hat seine Bindung an den Dollar verloren. Normalerweise soll so ein Coin ja quasi ein Dollar halt wert sein oder eine andere Fiat-Währung. Also ein Coin gleich ein Dollar ist ja der Grundgedanke. Und das hat, wie gesagt, diese Entkopplung hat den Markt ja ziemlich außer Kontrolle gebracht auch. Was ist denn, wenn wieder ein Stablecoin crasht? Ich meine, Terra zum Beispiel ist ja der größte und wichtigste Stablecoin. Da gibt es ja auch schon seit längerem die Debatte, ob er überhaupt ausreichend mit Sicherheiten bestückt ist. Wir sehen auch andere Stablecoins, die sich zum Teil etwas von ihrer Bindung entkoppelt haben und leicht darunter notieren. Also wie groß ist denn die Gefahr bei Stablecoins?
Ja, also man darf nicht alle Stablecoins in eine Schublade schmeißen. Also es gibt schon heute den USDC, also quasi den US-Dollar-Stablecoin von Circle, von der US-Firma Circle. Der ist stabil, das ist quasi, der ist gedeckt mit echten Dollars und dort glaube ich nicht, dass was Schlimmes passiert. Bei Tether, wie Sie gesagt haben, gibt es ein gewisses Risiko, aber das gibt es auch schon seit Jahren. Bis jetzt hat sich da nichts als Risiko materialisiert und ich bin auch da recht positiv, dass da auch weiterhin nichts Großes passiert. Dann gibt es quasi eine Unterklasse der Stablecoins, das sind die sogenannten algorithmischen Stablecoins. Das ist genau das, was man inzwischen weiß, dass es nicht funktioniert hat.
Wie bei Terra zum Beispiel?
Das war die Implosion, exakt, das war die Implosion des Terra-Ökosystems. Das hat dazu geführt, dass letztendlich das gesamte Krypto-Ökosystem in den letzten 2 Monaten ins Wanken geraten ist. Also wenn wir den Crash mal kurz nachzeichnen, also im Mai wurde das Terra-Ökosystem als schlecht gebaut entlarvt, ist in der Folge implodiert. Dadurch kam es zu ersten Kursrutschen. Diese Kursrutsche haben dazu geführt, dass Geschäftsmodelle, die auf Borrowing und Lending aufgebaut waren, wiederum ins Wanken gekommen waren. Das ist jetzt der Begriff Celsius. Wobei das Geschäftsmodell eigentlich ja funktioniert, aber Celsius war offenbar nicht scharf genug reguliert, durfte deswegen mit Kundengeldern relativ frei agieren, hat dann Kundengelder langfristig angelegt. Das ist quasi Geld, was zwar noch da ist, aber eben quasi weggesperrt ist. Wenn dann aber die Anleger an ihr Geld wollen, dann können diese Anleger nicht bedient werden, weil das Geld ist zwar da, aber es ist eben quasi angelegt oder eingesperrt in Smart Contracts. Und dementsprechend war eben dann die Vermutung nahe, dass dieses Celsius-Geschäftsmodell insolvent gehen würde. Nicht, dass Substanz gefehlt hätte, sondern dass einfach so eine Art Bankrun passiert und die Firma nicht alle Kundengelder auszahlen kann. Jetzt als nächstes kam dann noch ein sehr großer Krypto-Fund, 3 Arrows Capital, 3AC, der letztendlich seine aufgenommenen Positionen nicht bedienen konnte. Also das heißt, man kann hier sehen, dass über mehrere Wochen hinweg so kaskadierende Effekte stattgefunden haben, die da immer weiter dazu geführt haben, dass Bitcoins in den Markt verkauft wurden und dementsprechend die Preise eingebrochen sind. Warum sage ich das? Weil was hier negativ ist, dass Geschäftsmodelle schlecht waren, das war Terra Luna, oder schlecht gemanagt, das war Celsius oder 3AC, oder auch schlecht reguliert, das war auch Celsius. Und das letztendlich zu diesem Einsturz geführt hat. Der Bitcoin, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, der Bitcoin aus meiner Perspektive ist eigentlich ein Opfer, der ist nicht der Täter. Der Täter sind, wie gesagt, die vorgenannten schlechten Geschäftsmodelle, schlecht reguliert, schlechtes Risikocontrolling, schlechtes Management. Der Bitcoin wird dann runtergerissen, weil er als Collateral dient. Dann wird er verkauft zu Liquiditätsgründen, weil er eben liquide ist. Und damit werden viele andere Dinge in der Folge mit runtergezogen. Aber der Bitcoin ist aus meiner Denke heraus, ist er nicht der Täter, sondern in dem Fall, hört sich komisch an, eher das Opfer.
Wobei bei Celsius, da waren ja auch noch viele andere Anleger betroffen. Sie haben ja gerade schon gesagt, es war ja auch so ein, ja, im Prinzip Kaskadeneffekt. Nicht nur Celsius-Anleger hatten Pech gehabt, sondern auch Anleger, die zum Beispiel bei der deutschen Neobank Nuri ihr Geld verwahrt haben, nämlich in Kryptowerte. Wer da in spezielle Kryptoanlagen investiert hat, hat im Prinzip über Umwege in Celsius investiert. Zu deutlich niedrigeren Renditen, als man sie bei Celsius hätte erwirtschaften können. Sogar Binance hat ja zwischenzeitlich Auszahlungen bzw. Bitcoin-Transaktionen gestoppt. Also da ist ja ein ziemlicher Rattenschwanz an Folgen in Bezug auf Celsius gewesen. Müssen jetzt Anleger zunehmend fürchten, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Coins haben? Und naja, das ist ja schon ein ziemlich großes Problem und kratzt am Vertrauen von Kryptowährungen.
Ja, einverstanden, das verkratzt am Vertrauen von Kryptowährungen, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass alles, was wir jetzt besprochen haben, Geschäftsmodelle waren, die dazu führen sollten, dass die Leute noch mehr Geld verdienen hätten können und sollen. Ja, das quasi, es sind Marketingversprechungen.
Bei Celsius waren es ja, glaube ich, 17% Rendite, die man versprochen hat. Also da ging es der graue Kapitalmarkt ja nichts.
Ja, und auch Sie bei der Wirtschaftswoche, Sie schreiben seit Jahren und Jahrzehnten, dass quasi bestimmte Renditen in einem Übermaß eigentlich nicht sein können. Also ich habe ja selber viele Artikel gelesen. Also eigentlich müsste das inzwischen in unserer Gesellschaft bekannt sein, dass hohe Renditen eben dann auch mit einem enormen Risiko einhergehen. Also das sollte eigentlich nichts Neues sein. Und wenn man dann eben risikolose Renditen von 10, 15, teilweise 17% verspricht, also jedem Investor muss eigentlich da schon die Lampe angehen und sagen, okay, das ist nicht risikofrei.
Und von also dem Gier ist schon ein Problem im Endeffekt.
Absolut, aber die Gier wiederum ist nur wiederum auch der Spiegel von Marketingversprechungen, die gemacht werden infolge von Geschäftsmodellen, die nicht so reguliert sind, wie sie eigentlich reguliert hätten müssen. Ja, das heißt, oder wie sie reguliert hätten sein müssen. Also das muss man immer dazu sagen. Da gehören immer beide Seiten dazu. Aber da sind wir wieder beim Punkt. Das Problem ist nicht unbedingt der Bitcoin oder die großen Kryptowährungen, sondern das, was die Leute im Sinne von Geschäftsmodellen drumherum aufgebaut haben. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Mhm. Und wie gesagt, die Gier ist ein Problem, aber eben auch die Marketingargumente, die dieses Thema natürlich ansprechen. Und die Marketingargumente entstehen aus nicht adäquat regulierten Geschäftsmodellen. Aber das, mhm. aber wieder immer zum Ursprung zurück, der Bitcoin als Technologie ist hier nicht das Problem.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Wenn wir nochmal zurückgehen zu den Geschäftsmodellen auch. Kryptowährungen, die wurden ja erschaffen, um ein Finanzsystem ohne Intermediäre, ohne Mittelsmänner wie Banken oder so zu erschaffen. Also quasi die Idee, ich sende den Empfänger Geld, ohne dass irgendjemand dazwischen steckt. Viele Anleger aber investieren ja bei Anbietern, die ihnen einen Zugang verwehren können. Wie jetzt zum Beispiel bei Binance wurde ja die Transaktion zwischenzeitlich gekappt. Bei Celsius können Anleger ihr Geld nicht mehr abheben. Also ich habe im Prinzip das Problem, dass ich halt eine Zentralität habe, die ja der Bitcoin eigentlich nicht vorsieht. Auf der anderen Seite fehlen mir aber die Sicherheiten, die ich zum Beispiel bei einer Bank habe. Also es gibt ja oft keine Einlagensicherung. Also ich habe Zentralität und ein höheres Risiko. Und da die Frage, verbinden Kryptowährungen, wie sie bei uns momentan vielerorts gemanagt werden, sag ich mal, im Prinzip das Schlechte aus beiden Welten?
Nee, sehe ich wirklich anders. Ich würde sogar ehrlich gesagt sagen, dass ich es genau andersrum sehe. Mhm. Dass Kryptowährungen volatil sind, ist nun wirklich keine Überraschung. Ja, das zu Recht haben die BaFin und auch die Bank of England und alle möglichen Institutionen auf der ganzen Erde, auch Verbraucherschutzleute, die Stiftung Warentest und so weiter, immer wieder gewarnt vor Kryptowährungen. Die Warnung von einer BaFin ist ja wiederum kein Verbot, sondern die Warnung ist eben, was sie ist, eine Warnung. Das heißt auf gut Deutsch, bitte Leute, passt auf. Und Sie bei der Wirtschaftswoche und allen anderen Medien wurden immer wieder geschrieben, sage ich ja selber auch, das Thema ist interessant, aber erstens, man muss sich intensiv damit beschäftigen, bevor man investiert, und man darf nie investieren, Gelder, die man nicht potenziell auch verlieren dürfte. Damit im Prinzip wird auf die Volatilität hingewiesen. Was auch viele Leute sagen, ist eben, dass es gute Gründe gibt, auf BaFin-regulierte Anbieter zurückzugreifen. In Deutschland ist es die Börse Stuttgart und auch Coinbase, die letztendlich BaFin reguliert sind. Es gibt also nicht unbedingt einen Grund, auf irgendwelche wackeligen, schlecht regulierten Geschäftsmodelle oder Unternehmen zurückzugreifen wie Celsius. Mhm. Wer das macht, macht das aus eigener Entscheidung heraus, aus eigenem Antrieb. Entscheidet er sich gegen ein BaFin-geprüftes Geschäftsmodell, aber für ein ausländisches Geschäftsmodell mit möglicherweise wackeliger Regulierung. Ja, das muss jeder selber wissen. Und insofern glaube ich, dass der alte Verweis, den ich auch selber immer wieder gesagt habe, viele andere Leute auch, immer noch gilt, nämlich die konservativsten aller Kryptowährungen sind Bitcoin und Ethereum. Also das sage ich seit Jahren. Ich glaube, das kann man auch dabei bleiben. Aber es geht nicht nur darum, dass man das Asset per se spezifiziert, sondern es geht auch darum, dass man sagt, wie komme ich denn am sichersten in so ein Asset rein? Und jetzt für jemanden, der in Deutschland wohnt, sind es halt Unternehmen, die der BaFin-Regulierung unterliegen. Das wäre Coinbase und die Börse Stuttgart und noch einige andere. Ja, das heißt, wer sich an solche wirklich grundlegenden Regeln hält, der ist aus meiner Sicht sicher. Der fortgeschrittenere Bitcoin-Profi, der würde sich weiter einlesen und der würde dann beginnen, die Kryptowährungen selber auf seinem USB-Stick zu halten. Ja, das heißt, der kauft
not your keys,
vielleicht
not your coins quasi.
Exakt, not your keys, not your coins. Das ist quasi eins der zentralen Leitsätze aus dem Bitcoin-Ökosystem. Das heißt, ich würde bildlich gesprochen die Kryptowährungen aus der Bison-App von der Börse Stuttgart oder Coinbase oder anderswo, ich würde die runterladen, bildlich gesprochen, auf meinen USB-Stick, und dann speichere ich den USB-Stick an einer sicheren Stelle in einem Safe oder irgendwo. Das heißt, wer das macht, Der hat quasi die Werte zu sich selber in sein eigenes Schlafzimmer, in sein eigenes Büro geholt und überlässt es nicht mehr einer fremden Firma, diese Werte aufzubewahren. Mhm. Da steckt noch ein zweiter Spruch aus dem Bitcoin-Ökosystem dahinter, nämlich don't trust, verify. Also vertraue grundsätzlich niemals jemand anderem, sondern beschäftige ich selber mit den Themen.
Und wenn absolut. Man diese und das ist vielleicht ein guter Punkt, nochmal kurz auch auf unseren Risikohinweis hinzuweisen quasi. Wir im Podcast können ja keine Anlageberatung machen und keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft, liebe Hörerinnen und Hörer. Also bitte, wie auch Herr Sandner gerade schon gesagt hat, informiert euch, bevor ihr Investitionen am Kapitalmarkt trefft, und das gilt insbesondere am Kryptomarkt. Und vielleicht nochmal kurz als zum Abschluss der Folge, bevor die Kurse so rapide bergab gingen bei Bitcoin und Co., da überboten sich ja tatsächlich die Analysten noch mit irgendwelchen Kurszielen. Also bei Goldman Sachs zum Beispiel hieß es, meine ich, der Bitcoin-Kurs wird auf $100,000 klettern. Davon ist er jetzt ein bisschen entfernt.
Ende des Jahres.
Ich meine, ist ja noch ein halbes Jahr, wer weiß, was noch kommt, aber... Sind die Boomphasen für Kryptowährungen jetzt angesichts dieser Gemengelage, Zinswende, Spekulation, Probleme bei Anbietern jetzt vorbei? Oder würden Sie sagen, ja, ein Kursziel von 100.000 ist tatsächlich realistisch?
Also ich glaube, dass das Kursziel 100.000 durchaus realistisch sein kann. Aber die Frage ist natürlich immer, zu welchem Zeitpunkt, ja? Und deswegen sollte man sich eigentlich nicht hinreißen lassen, Kursprognosen abzugeben, auch wenn es irgendwo immer gut ankommt. Ich glaube, man kann das gut vergleichen mit Weihnachten, ja? Wenn Sie Weihnachten vor sich haben, 24. Dezember, ist die Frage, welche Temperatur wird an diesem Tag? Und jede Vorhersage ist quasi tendenziell falsch. Es kann irgendwas sein zwischen minus 5 Grad und plus 15 Grad.
Aber wahrscheinlich, das heißt, keine 30 Grad.
Ja, exakt, genau. Daran erkennen Sie so ein bisschen das große Sentiment. Es wird keine 30 Grad werden, es wird tendenziell kühl, aber die exakte Zahl wissen Sie nicht. Und genau deswegen glaube ich, dass es auch mit den Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum, aufwärts geht, langfristig. Aber ich glaube, kurzfristig vorherzusagen, wie ist der Preis am 1. September diesen Jahres, sollte man nicht machen und ist schwierig. Aber die Technologie ist im Aufwind, das sieht man. Und deswegen ist es wirklich lohnenswert, sich mit diesem ganzen Bereich intensiv zu beschäftigen.
Ein weiteres Versprechen von Bitcoin war ja auch immer, dass er Inflationsschutz bietet. Jetzt gerade sehen wir ja, man hat jetzt die Inflation mit Bitcoin nicht wirklich ausgleichen können seit Jahresbeginn. Eher im Gegenteil. Ist es ein Mythos, dass der Bitcoin vor Inflation schützt?
Also das Gleiche kann man auch im Häusermarkt sehen. Sie sehen auch, dass die Immobilienpreise jetzt mal beginnen nachzugeben. Aber ich glaube, das sind alles nur kurzfristige Effekte, die ausgelöst wurden, teilweise auch durch die Zinserhöhung oder durch die geplanten Zinserhöhungen. Ich glaube, dass das Thema Inflation ein langfristiges Thema ist, was uns noch Jahre beschäftigen wird. Und dementsprechend muss man auf diese sehr lange Frist dieser mehreren Jahre auch das Thema Bitcoin in einen Mehrjahreshorizont stellen und nicht nur diesen kurzen Crash hier einordnen. Und vor diesem Horizont, wie gerade gesagt, mehrere Jahre, glaube ich, dass sich der Bitcoin langfristig schon sehr wohl als inflationsresistent herausstellen wird.
Ja, da sind wir mal gespannt. In den vergangenen Jahren hat man es ja nicht so gesehen, dass der Bitcoin Inflation ausgleicht, zumindest in letzter Zeit. Und ja, zum Ende der Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich euch nochmal kurz auf ein spezielles Angebot hinweisen. Und zwar bekommt ihr als Hörer und Hörerin der Börsenwoche alle Inhalte der Wirtschaftswoche für 3 Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr wie immer unter vivo.de/bw-abo oder im Link unten in den Shownotes. Ja, Herr Sandner, erstmal vielen lieben Dank, dass Sie heute mit am Start waren und uns Ihre Einschätzung gegeben haben.
Sehr gerne, freut mich sehr und ich hoffe, wir sprechen bald wieder.
Unbedingt, super. Ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich schaltet ihr nächste Woche wieder ein und Tschüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.